Herr Engler, Herr Engler, Herr Engler, Herr Engler? Herr Engler, ach, hier sind Sie, hier, Herr Engler. Herr Engler, Herr Engler, komm, komm, Herr Engler, machen Sie die Augen auf und gucken Sie in mein schönes Gesicht. Herr Engler, ich bin's. Herr Engler, wachen Sie doch einfach auf. Ich muss Sie hier rausholen. Wachen Sie auf, ich krieg sonst den Stress, wenn Sie nicht rechtzeitig im Studio sind. Herr Engler, lieber Herr Engler, wachen Sie auf, no, 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 no. Sie sind tot. Ja? Sind Sie tot? Oh Mann, Herr Engler, ich habe auch keine Lust, den ganzen Tag hier rumzustehen oder Ihnen hinterher zu sein. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, ich weiß, das hört man öfter. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie tot sind. Ich sehe Ihren Zeh, wie er zuckt, wenn Sie einatmen. Durch diese schweren Lungen versuchen noch die letzten Sauerstoffbläschen irgendwo reinzuquetschen. Da ist ja sowieso schon alles verkalkt und verschwärzt und... Was bringt sich das da aufzuregen? Ich gehe. Wenn Sie nicht aufwachen, gehe ich. Ich kündige. Mir egal. Ich bin nur Assistentin. Nur Assi. Ich bin nur Assistentin. Ich verdiene hier sowieso nichts. Ich gehe raus und suche mir irgendwo einen anderen Job. Aber Sie werden hier ersticken in Ihrer eigenen Kotze. Irgendwann kommt hier jemand rein, dem wird's gar nicht gefallen, dass Sie hier rumliegen. Wissen Sie, Herr Engler, es gab mal eine Zeit, da war ich jung und bin immer zu spät gekommen, genauso wie Sie. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, noch ein bisschen Zeit, man kann ja noch, noch eine letzte Zigarette und ja, und ein Kaffee geht noch und noch mal hier was zu Ende, was weiß ich was, zu Ende gucken, lesen, frutzen, scheißen, schreiben, was auch immer. Und dann bist du zu spät. Mein Spruch war immer, die Königin kommt nie zu spät. Die anderen sind einfach immer alle viel zu früh. Aber die Leute laden dich irgendwann nicht mehr ein, wenn du immer zu spät kommst. Und irgendwann kommen sie einfach gar nicht mehr, weil die stehen nämlich da und warten auf dich. Die kommen nämlich pünktlich und sitzen jetzt alle im Studio und warten darauf, dass die verdammte Scheiße nochmal zur Aufnahme kommen. Herr Engler.
Was denn? Wie? Oh, Mama und Papa, ich kann jetzt nicht.
Herr Engler, Herr Engler, wachen Sie auf. Sie träumen, ich bin nicht Papa. Sie können jetzt in die Aufnahme. Bitte schnell. Ich habe Sie schon überall gesucht. Kann ja keiner wissen, dass Sie sich hier auf den Wickeltisch der Frauentoilette in Ihrer eigenen Kotze auskummern. Kommen Sie jetzt, es geht los.
Wohin? Ach so, ja, natürlich. Was auskommen? Kann ja keiner wissen, dass du keine Augen im Kopf hast. Ja, ich komme jetzt. Man will ja wohl noch mal Mensch sein dürfen.
Ja, egal. Wie auch immer. Studio 5 gehört Ihnen. So, jetzt aber los.
Papa? Ich kann jetzt nicht. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja, und ich vermisse dich. Ich muss jetzt weiter, muss bei dem Hörspiel sprechen. In Hamburg. Ich rufe dich bald wieder an.
Schuld bist du ja sowieso nicht, sicher nicht, sicher nicht, sicher nicht. Wissen würde ich ja sowieso nicht, ohne dich, ohne dich, ohne dich. Ohne dich gäbe es mich nicht, ohne dich, ohne dich, ohne dich.
Und jetzt hören Sie Heimat mit
Fauxpas,
Yves Duziak,
Siris,
Janina Wahn
und Serafina Schießer.
Entschuldigung, haben Sie mal 50 Cent?
Janina Wahn.
Ring, ring.
Oma auf Fahrrad.
Benny Levklon.
Selbstmordattentäter.
Jan Sperling.
Der kleine Mozart.
Anton Lajos Heinecke.
Man nennt mich Eidechse.
Martina Schießer.
Die Nonne.
Piroschka Heinecke.
Ich bin doch die Erde.
Jens Rachut. Asi. Serafina Schießer.
Er.
Gabor Altoriai.
Letzter Schliff und Beratung Jan Sperling. Text und Regie Serafina Schießer.
Und eines Tages wacht Fauxpas auf. Er liegt im matschigen Gras. Alles ist ruhig. Kein Wind, kein Regen, kein Schnee. Die Temperatur liegt bei gefühlten 25 Grad. Um ihn herum liegen Fetzen von Stoffen. Da sind Nägel, viele glänzende Eisenkufen und weiße Schuhe. Fauxpas hat Riesenhunger. Er hat nur eine zu enge Unterhose an und die hat sich wahrscheinlich vom feuchten Gras, in dem er sich rumwälzt, total vollgesorgt. Also lieber doch ein bisschen liegen bleiben, ne? Bis? Nicht weit von ihm liegt eine weiße Apfelmuschel, von Ruß verdreckt im Gras und klingelt.
Was?
Fauxpas steht auf und nimmt das iPhone.
Hallo? Hallo? Nanu, was ist denn das? Nanu, was ist denn das?
Oh, ich glaube es einfach nicht. Liebe Brüder und Schwestern, es ist soweit. Der Tag der Vergeltung ist gekommen. Wir dürfen nicht zulassen, dass es uns abschiebt und diskriminiert. Wir müssen frei bleiben, der Welt aufspringen, gedeckt werden. Ich tue es für euch und für uns und ein freieres, besseres Leben. Sehe doch eure Zeuge wie. Erstmal die erste.
Okay, stopp. Irgendwie ist das nichts. Kapiert man überhaupt, was das gerade war? Ich meine, kennt jeder die Eiskunstlauflegende Robin Solkovi? Und kommt es irgendwie an, dass der Typ gerade sein Leben für die Freiheit anderer geopfert hat? Das ist doch logisch, oder? Ist doch logisch. Nur weil irgendwo eine riesen Eisfläche entsteht, darf doch die Regierung nicht alle Schwulen oder Lesbischen oder wie auch immer Eiskunstläufer dahinsiedeln. Stimmt doch, oder? Naja, jetzt ist es eh zu spät. Also, Bombe ging hoch, Eis ist geplatzt, Fauxpas ist wach. Weiter.
Oh.
Was hast du gesagt?
Was? Wer bist du?
Ich bin Siris. Immer zu deinen Diensten.
Kannst du mir helfen?
Sage zum Beispiel Navigation, Notizen, Kalender, Erinnerung, Wetter, Websuche, Restaurant.
Stopp! Ich habe Hunger!
Mir wurde gesagt, dass Essen bei so etwas hilft.
Und wo?
Ring, ring! Ja, ja, du hast, glaube ich, die gleiche Haut wie ich. Du bist auch Mensch, stimmt's? Sensibel, allergisch. Ja. Nein, du musst das T-Shirt immer ausziehen, wenn es feucht ist. Das tut dem Rücken nämlich nicht gut. Nein.
Ein T-Shirt, sagst du? Das braucht man, ja?
Ja, sicher. Es ist sehr praktisch. Mensch hat es aus Stoff gemacht, um sich zu wärmen, zu schützen. Vor Kälte, vor Wind, vor Sonne, vor Scham. Sich zu schützen, halt. Ja. Schau. Oh, Schau, schau, es hat zwei Löcher. Eins hier und auf die andere Seite auch, wie die Arme zum Durchschlüpfen. Und unten das große, wo ab und zu der Bauchluft bekommt, wenn es zu klein geworden ist. Ja, 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 ja. Mensch wächst halt hoch und in die Breite. Nein, nein, nein. Naja, und dann halt das kleinere Loch am oberen Ende, wo der Kopf noch durch muss. So ist zum Beispiel schon mal der obere Körperteil abgedeckt. Was man von dir ja nicht behaupten kann mit deiner vollgepisste Windel da, nicht wahr?
Das klingt interessant. Dann bin ich auch mehr Mensch, wenn ich ein T-Shirt trage.
Ja, 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 auf jeden Fall. Sicherlich, sicherlich. Aber denk immer daran, für uns gibt's keine Kleidung, die uns das Leben rettet. Nein, 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 nein. Aber es gibt noch mehr praktische Dinge, die der Mensch sich so hat einfallen lassen. Zum Beispiel diese Maschine hier. Man nennt es Fahrrad. Sie ist auf zwei Rädern, so dass du dich ja nur halb so stark bemühen musst, von hier bis zu See zu kommen. Es ist nach dem Prinzip eines Gerippes von Pferd gebaut, weil eben nicht alle ein Pferd, also lebendiges Wesen, das frisst, scheißt und stinkt, bei sich im Heim halten können und trotzdem schneller vorankommen wollen, als diese zwei Beine uns jedenfalls tragen können. Nicht wahr? Ja, 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 ja.
Ich kann mir denken, wie Menschen sich darauf platzieren. Ich habe davon schon geträumt.
Nein, 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 nein. Träume sind unwichtig. Sie verwirren dich nur. Sind Erinnerungen aus einer anderen Welt, die hier zwischen den Menschen und Maschinen nur verlangsamen. Wie willst du auf einem Fahrrad mit Träumen vorankommen? Wie willst du das? Nein, 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 nein. Daran sind die Tretbalken dicht über dem Boden schwebend befestigt. Wenn du dich abwechselnd zu treten verstehst und dabei nicht umfällst, bist du fast so schnell wie ein Pferd. Und nicht träumen, nicht vergessen. Nein, 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 nein.
Menschen, wunde Fleischhaufen, in denen Knochen und Muskeln umgeben von Fett um die Wette strampeln.
Was hast du gesagt? Bitte schön.
Nichts, nichts. Schon gut.
Was gut? Was ist gut? Nichts ist gut. Ach ja, und das Fahrrad kannst du haben. Hab letztes Jahr die Lagerräume von die Tour de France aufgeräumt. Jetzt stehen die Dinger überall bei mir rum.
Ach, ich benutze doch lieber meine Füße.
Ja, ja, okay. Ich muss weiter, mein Freund. Sind noch andere verlorene Seelen wie du hier gelandet, die ein Fahrrad brauchen. Also, mach's gut, ja? Tschüss! Ring,
ring! Und weg ist er, der Engel auf dem Drahtesel. Fauxpas ist wieder alleine und weiß immer noch nicht, was er auf der Erde soll. Er macht sich also weiter auf dem Weg nach nirgendwo, überquert kleine Bäche, in denen vergilbte Aldi-Tüten und vergessene Pfandflaschen mit pelzigen Inhalt um die Wette schwimmen, stolpert über einen liegen gelassenen Nike Air aus der letzten Saison.
Siris, ich bin müde.
Gen, was hast du noch einmal gesagt?
Ich bin müde.
Du hast kein Auge zugetan?
Bin müde.
Es ist nichts Schlimmes daran, schläfrig oder müde zu sein.
Ich bin müde. Ich kann nicht reden, nicht gehen. Die Gedanken bleiben mir im Halse stecken wie die Stückchen in schlechter Quittenmarmelade. Diese unendliche Müdigkeit, die strengt mich zu Tode an. Ich irre wie ein Bettler auf der Suche nach Essen in den Asphaltritzen der Großstädte, die mich locken und dann verstummen, wenn ich ihnen gefolgt bin. Kein Hörgerät piepst mehr, wenn ich neben schreienden Menschen stehe. Alles ist still. Alles erschöpft.
Soll ich für dich ein Hotel in der Nähe ausfindig machen?
So geht es also weiter mit den Missverständnissen und Fauxpas weiß nicht einmal, was ein Hotel ist. Hast du was vergessen? Nein, nein, ich hab dich nicht vergessen. Nein, ich hab dich nicht vergessen. Natürlich kannst du mich bald besuchen. Ich hab nächste Woche Premiere in Köln. Es wäre schön, wenn du dann kommst. Klar, ich schick dir ein Telegramm. Ich muss jetzt auffliegen. Bis bald. Küsschen.
Ach Manno, Herr Engler, hä? Können wir also wieder von vorne anfangen, ja? Also nochmal ab. So geht es weiter mit den Missverständnissen. Bereit?
Ja.
Aufnahme bereit?
Jo.
Also weiter.
So geht es also weiter mit den Missverständnissen und Fauxpas weiß nicht einmal, was ein Hotel ist. Doch dann aus der Ferne, ja genau, vernimmt Fauxpas Kirchenglocken und ein paar Meter weiter blitzt ihm zwischen den ausgefransten Baumwipfeln eine Kirchenspitze entgegen. Also nix wie Kinder.
Was machst du denn da?
Ich puppel nicht.
Gut, ich meine, also eigentlich wundere ich mich, warum du so klein bist.
Kennst du diese Mütter, die an der Kasse ihre Kinder zurechtweisen vor der Kassiererin? Das macht man nicht, Mutter. Falte den Schein auseinander, wenn du ihn der Frau gibst. Du willst doch auch nicht, dass ich dir dein Frühstücksei auf dem Kopf öffne, oder?
Ich bin klein, weil ich ein Kind bin.
Was ist dein Kind?
Das ist so ein Mensch. Und also erst ist es klein, dann wird es größer und dann ist es bald ein Mann und dann stirbt man. Und dann wird man in so einen Sarg gepackt. Und Kinder gucken gerne Fernsehen und naschen gerne. Und dann muss man auch in der Schule mit Heften arbeiten, weil man kommt dann ab 6 in die Schule. Und man ist im Kindergarten davor und davor in der Krippe und davor im Bauch. Dann kommt man raus aus dem Bauch.
Ich verstehe. Oder eben auch nicht. Was ist das?
Das ist so ein Instrument. Da sind so kleine Hammer drin. Und wenn man eine Taste drückt auf dem Instrument, dann kommt ein Ton wegen dem Hammer. Das ist so was, damit spielt man Musik.
Was ist eigentlich Musik?
Wenn man also das spielt, dann hört man so einen Ton. La 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 la.
Warum spielst du dieses Ding?
Weil das schön ist und ganz viele Menschen das mögen.
Aha. Kannst du mir vielleicht helfen?
Ich kann jetzt nicht mehr weiterreden. Ich muss dieses Meisterwerk von einer Melodie noch zu Ende kriegen. Aha, damit komme ich noch mal ganz groß raus. Wäre doch gedacht.
Hier gibt es also auch nichts zu holen. Und weiter geht's, wie es immer bleibt. Fauxpas schleicht sich, in wirre Gedanken versunken, weg von unserem kleinen Mozart. Fauxpas hat schreckliche Kopfschmerzen. Erschöpft legt er sich an die nächste Eiche ins Gras. Er schließt die Augen und warmer Saft läuft ihm die Wangen runter. Fauxpas leckt sich die salzige Flüssigkeit von den Lippen.
Psst. Hey. Hey, du. Du. Guck mal. Guck mal. Hey, du, guck mal.
Was?
Soll ich dir was verraten?
Ja. Wer bist du?
Eidechse. Man nennt mich Eidechse. Aber das tut nichts zur Sache. Soll ich dir mein Geheimnis verraten?
Eidechse? Was ist dein Geheimnis?
Drückt man in das geschlossene Auge, entstehen Farbkleckse, die vorbeischwimmen. Zwinkert man mit dem weinenden Auge ins Licht, wachsen aus der Lampe Strahlen, die fast das Auge erreichen. Diese Verständigung mit der Lampe durch eine besondere Methode des Sehens ist mein Geheimnis. Bin schon wieder weg.
Halt, warte, komm zurück.
Was ist da? eine weiß gekleidete Gestalt in der Ferne, verzerrt durch die brennenden Tränen, die auf Fauxpas Netzhaut schwimmen. Eine Nonne. Mit hektischem Schritt läuft sie auf die Eiche zu.
Ach, nicht schon wieder einer, der sich Suse nennt. Mann, Mann, Mann.
Suse? Ich heiße Fauxpas.
Fauxpas? Heul, Suse.
Nein.
Oh, hör auf, rumzuheulen, Fauxpas. Wo willst du eigentlich hin? Du siehst nicht gerade aus, als wärst du hier willkommen.
Dahin, wo man bleiben darf, wenn man nicht mehr weggehen will. Nach Heimat.
Mann, 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 wir stellen noch 10 Stewards ein. Wir stellen uns den Bewerber so vor. Jemand war an der Tür, er hat aber nur leise geklopft und nicht geklingelt. Ja, das war bestimmt ich. Frau, ich. Entschuldigung, wo ist deine Heimat?
Meine Heimat? Keine Ahnung. Das weiß ich eben nicht.
Ah, egal, du weißt es nicht. Es gibt 2 Arten von Menschen, die interessant sind. Menschen, die ganz und gar alles wissen und Menschen, die ganz und gar nichts wissen.
Siris, was ist Heimat?
Ich guck mal nach. Das ist das Resultat meiner Websuche.
Vorlesen.
Der Begriff Heimat verweist zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum.
Ach, egal. Hey, was hast du da?
Das ist das Bild einer Prinzessin, das ich aus einem Buch ausgeschnitten habe. Und hier ist das Buch, ihre Heimat. Ich trage die Heimat der Prinzessin stets bei mir. Das erinnert mich daran, nie aufzuhören, nach der Main zu suchen.
Ich will auch das Buch finden, aus dem ich ausgeschnitten wurde. Ich will zurück in meine Geschichte.
Du kannst nicht mehr zurück. Du musst eine neue schreiben. So, jetzt muss ich aber los. Uns ist wieder ein begabtes Kind weggelaufen, denkt, es ist der nächste Mozart oder so. Der Scheißer muss hier irgendwo sein. Also, viel Glück auf dem Weg in die Heimat. Ich bin viel zu nett.
Warte, ich weiß, wo Notizen!
Notizen werden aufgerufen. Was soll ich notieren?
Es war einmal, oder eben auch nicht, ein... Was denn? Es war einmal, oder eben auch nicht, ein...
Entschuldigung, haben Sie mal eben 50 Cent? Hey!
Was? Nein, leider nicht.
Was lachst du denn so? Du musst nicht denken, dass es immer nur um dich geht, wenn wir uns treffen.
Aber das denke ich nicht. Ich lache nicht. Ich lächle vielleicht, weil ich mich schäme, dass ich kein Geld geben kann und Sie sich in mir geirrt haben.
Du hast also Angst vor mir?
Ja, hast du Angst vor mir? Ich könnte dir ein Ohr abreißen.
Nein, daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
Daran hast du gerade gedacht. Du dachtest, oh mein Gott, die reißt dir bestimmt ein Ohr aus.
Aber jetzt, wo Sie es sagen, könnte ich es mir gut vorstellen. Sie haben so große Hände.
Ich habe große Hände? Ach so.
Meinst du, die sind zu groß?
Nein, ich finde sie sehr schön. Ich könnte mir gut vorstellen, wie Sie damit etwas bauen. Ich würde gerne sehen, wie Sie mit diesen Händen etwas bauen.
Also ehrlich gesagt, habe ich da schon mal was mitgebaut.
Ich habe schon mal angefangen, damit einen Fluss zu bauen und wollte damit über die Elbe. Ja, das war, weil ich nicht das ganze Kohle für die Fähre zusammenkratzen konnte. Dann habe ich gebaut und gebaut und eines Nachts kam dann so eine Hippie-Gruppe vorbei. Ja, die wollten so einen Performance-Fluss oder sowas bauen und wollen dann zum Amazonas rüber segeln. Und dann habe ich denen dann meine Teile gespendet.
Das ist sehr nett von Ihnen. Aber wie sind Sie dann auf die andere Seite der Elbe gekommen?
Ja, nie. Ja. Ich habe mir das immer vorgestellt, ja, und seitdem ist es ein Traum.
Ich dachte, Träume verwirren und verlangsamen hier nur.
Die Träume bewahren die Urfarben des Bewusstseins und mischen sich manchmal unversehens in unsere Tagbilder.
Ja, der Trick ist es aber jetzt, langsamer als die Zeit zu sein, dann sind die Träume eine Achterbahnfahrt ohne Anschnaller.
Ich hatte letztens einen Traum.
Aha.
Alles um mich war weiß.
Ja.
Nur der Baum stand da. Und an ihm hingen Blasen, wie Seifenblasen. In den Blasen spiegelten sich Menschen, die stritten, rannten, lachten, weinten, sangen, wie kleine Filme in jeder Blase eine andere Szene. Der Baum entfernt sich von mir und dreht sich um, so dass er wie eine Spirale nach unten immer kleiner wird. Dann sehe ich meinen eigenen Kopf, wie er von oben diese Spirale runterrollt an den Blasen vorbei, immer schneller und schneller. Aber ich weiß nicht mehr, was dann passiert ist.
Ja,
Dieses Gefühl der Einsamkeit ist ein Kitzel. Man will es immer wieder abwischen. Doch der Schmerz und die Taubheit läuft durch meine Rippen Richtung Herz. Und ich kann die Tropfen nicht aufsammeln, weil sie an meinem Herzen angelangt zu Stein werden und alles Leben auslöschen. Nur die Droge könnte mein Herz wieder stärken. Aber ich will nicht nachgeben, nicht mitmachen, nicht verständnisvoll sein, nicht. Kein Mensch kann diese Gedanken folgen. Niemand. Na, ich habe irgendwie das Gefühl, das Gespräch nimmt keinen Aufschwung.
Ja, das ist immer so mit mir.
Ja, dann, also, genug geplaudert. Ich gehe rüber zur alten Sau und hole mir etwas Lampenöl. Entschuldigung, haben Sie mal 50 Cent? Ja, was lachen Sie denn so?
Möchtest du, dass ich deine Notizen jetzt oder zu einem anderen Zeitpunkt weiter aufzeichne?
Nicht jetzt. Lass uns ein bisschen plaudern, Siris.
Ich guck mal nach. Das ist das Resultat meiner Websuche. Plaudern stellt eine wichtige soziale Kommunikationsform dar. In unhierarchischer Atmosphäre können bedingt durch das Fehlen von formalen Hemmnissen gute Ideen entstehen. Im schwedischen
Blotter.
Im dänischen
Blö.
Und im lateinischen
Blatterare.
In allen Fällen durchweg zu übersetzen mit dumm, daherschwatzen. Es findet oft in der arbeitsfreien Zeit, zum Beispiel in Pausen statt, kann aber auch im Hinterknopf reformeller Gespräche statt.
Siris, was hast du gesagt?
Das habe ich nicht verstanden.
Was hast du gesagt?
Kein Kommentar. Ich bin nicht sicher, was du gesagt hast.
Du klingst so komisch. Brauchst du irgendetwas?
Mir genügt, was ich habe.
Tja, nix hält also ewig und schon gar nicht die Ohrmuscheln der heutigen Zeit. Siris geht langsam der Saft aus und der Bildschirm, auf dem Fauxpas mit geschwollenen Glotzern starrt, wird immer dunkler. Traurig blickt er über den Rand des zerkratzten Touchscreens. Vor ihm ist die Weite von allem, nichts als feuchter Sand, der sich jetzt zwischen Fauxpas Zehen durchquetscht. Er ist auf dem Watt. Alles still wie am Anfang. Und doch, etwas bewegt sich vor seinen Füßen. Der Inbegriff der Hässlichkeit. Viele vergleichen es mit wunden Babygenitalien. Anderen kommt es sauer hoch, wenn sie versuchen, es auszusprechen. Oder sie rennen einfach in die nächste Kneipe, das letzte Glied der Nahrungskette. Ein Wattwurm!
Was ist das denn? So nass, so klein, so dünn und diese vergilbte Farbe. Kannst du mich verstehen? Hallo?
Hallo!
Du siehst so seltsam aus. Wer bist du?
Ja, Ratter! Ich weiß, wie ich aussehe. Ich bin auf die Erde. Jetzt guck doch nicht so wie ein Schwein, wenn es donnert. Oder hast du nie eine Banane ohne Haut länger als 10 Sekunden angekocht?
Ja. Du bist also die Erde.
Ja, das habe ich doch gesagt. Ist brutal, was die Menschen aus mir gemacht haben. Hab Mitleid. Ich sag dir eins. Ich weiß, warum du hier bist. Du willst ins Heimat.
Ja.
Dann mach doch mal die Löffel frei, hier kommst. Es war einmal oder auch nicht. Genauso ein Kerl wie du. Vielleicht aus einem früheren Leben oder so. Wie dem auch sei. Der stand in der Bar und war einsam. Und plötzlich kommt so eine verheulte Tusse reingerannt und verschwindet in den verpissten Plumpsklobuden. Eine gefühlte Stunde später oder so kommt sie wieder raus mit feuchtrot auf den Lippen und setzt sich zu dem Typen. Nennen wir ihn George an die Bar. Sie lächelt rüber. Er sieht seine Chance. Und da es zum Reden eh zu laut ist, beschließen sie sich, gleich volllaufen zu lassen. Und danach erb in die Kiste. Einige Monate später kamst du zur Welt. Das Problem an der ganzen Sache war nur, dass die Tusi erst 14 war und George im Sterben lag. Also mussten wir uns was einfallen lassen, ne? Yeah!
Ja.
Ja, also, George hatte noch was gut bei mir. Sein Hobby war es, diese verdammten Zigarettenstummel aus dem See vor der Tür zu fischen. Das hat er mit 17 angefangen und täglich stundenlang durchgezogen. Wollte daraus eines Tages eine Costa Concordia nachkonstruieren. Naja, bla bla bla, du hörst ja, was ich sag. Er hatte was gut bei mir. Kurz und klar, nach der Geburt haben George und die Tuse sich in eine sichere Zone gepackt. Und ich hab dich da eingefroren. So wollten wir das Problem ein paar Jahre schlafen legen. Das war vor 22 Jahren. Kommst du noch mit?
Ich weiß nicht. Ich denke schon.
Yeah! Aber das hier ist wirklich schwerer Stoff, nicht wahr? Da wäre man doch lieber als Mattwurm auf die Welt gekommen, stimmt's? So, vor einer Woche hat so ein ganz vertrauter Mensch namens Naturwissenschaftler diese sichere Zone entdeckt. Und die Menschen, diese Affen, wollten sich dann eine riesen Schlittschuhbahn, quasi ein Land, in das man nur mit Schlittschuhen rein darf, bauen. Da wollten sie dann die ganzen Eiskunstwerfer reinstecken. Die kann das sowieso nichts. Also, sie waren fleißig am Planen und Abmessen. Da kommt so ein Verehrter mit einem Rucksack voll Schießpulver aufs Eis geschlittert und fliegt mit dem ganzen Scheiß in die Luft. Kurz und klar, das Eis war kaputt und du bist wach geworden. Jetzt bist du zwar 23 Jahre alt, aber immer noch so dumm wie ein Baby.
Also das waren meine Eltern? Ich verstehe nicht. Und wo ist meine Heimat?
Das gibt keine Heimat für dich. Durchgerollt. Naja, was ich eigentlich sagen will, das gibt keine Heimat für dich. Für niemanden. Ich hänge auch den ganzen Tag im verpissten Schlamm um und nachdem die Flut die alte Schlammfossier durchgerutscht ist, muss ich wieder ran und von vorne den Dreck hier überall rausduschen. Das geht jetzt schon zu lange. So, ich bin voll. Ich kann nichts mehr ausbügeln. Ich bin doch auch nur ein Wattwurm. Sammel deine eigenen Erfahrungen. Da kannst du alles anders machen oder auch nicht. Ist mir scheißegal. Ich kann einfach nicht mehr. Immer diese Scheißtypen, die nach dem Weh fragen oder was anderes. Hau ab, Sisilatski. Ich bin der Fett.
Warum soll ich Erfahrungen sammeln? Die Welt ist ungesund und ich werde verbogen durch sie. Mein ganzes Wesen wird beeinflusst. Ich verliere mein Gefühl und eigne mir eine fremde Meinung an. Ich will diese Sprache nicht sprechen lernen, um hier leben zu dürfen. Wie ein Ausländer auf einem eigenen Planeten, ein Außerirdischer. Wenn ich zu viel lerne, hinhöre, zuschaue, verliere ich mein Gefühl und werde doch wieder nur fremdgeführt, entführt. Das ist also Mensch. Und Mensch ist Heimat. Siris! Mensch ist Heimat!
Das war Heimat, eine Produktion der DPD Culture GmbH. Es sprachen Yves Duziak, Janina Warnk, Serafina Schießer, Benjamin Levklon, Jan Sperling, Anton Lajos Heinecke, Piroschka Heinecke, Jens Rachut, Gabor Altorjai, Martina Schießer.
Aber übertrieben und glücklich.
Ja, nee, genervt und glücklich. Ja, genau, aber genau, spiel mal so ein.
Verstehen Sie, das genervt
ist. Schleich.
Den gibt's ja nicht.
Was darf man?
Schleich. Fauxpas Schleich sieht in Gedanken.
Mama, kannst du das doch?
So ein glücklicher Schwuler, der so.
Fauxpas. Den habe ich ja eh schon mal gemacht.
Ja, aber der war nicht.
Gehst du mit.
Ach man, verdammte Kacke. Papa, was ist jetzt wieder? Ich hab dir gesagt, ich melde mich. Was? Wo ist nun Wasser drin? Whisky? Was? Nein, ich weiß nicht, wer die Flaschen mit Wasser aufgefüllt hat. Nein, ich bin in Hamburg. Hör jetzt auf, so rumzustören, bitte. Ich kann jetzt nicht kommen. Ich habe dich doch auch lieb, aber ich muss jetzt hier Tschüss sagen. Wir sind gerade fertig geworden. Nein, ich habe keinen Ferrari erworben. Wir sind mit dem Hörspiel fertig geworden. Und jetzt geh spazieren. Spazieren, ja. Wie oft soll ich dir noch sagen, ich kann jetzt nicht zu dir. Was? Ich weiß nicht wo. Was? Was? Ich weiß nicht, wo deine Heimat ist. Was meinst du damit?
Heimat. Alle Welt redet über Heimat die letzten Jahre zunehmend. Woher kommt's? Was war dir wichtig? Wie bist du aufs Thema überhaupt gekommen, Marc, bevor wir darüber reden, wie du es angegangen bist und so?
Ja. Also ja, ich kann ja mal dazu sagen, dass ich eine sehr wirre Jugend hatte, wie andere auch, und viel rumgereist bin und viel rumgeirrt bin. Und ich glaube, dass das so ein bisschen daher kam, dass ich einfach gemerkt habe, dass es gar nicht darauf ankommt, wo ich bin, sondern eigentlich nur, wie ich mich fühle an den Orten, wo ich bin. Und ja, wo man hinfällt, da ist man irgendwie zu Hause. Und ich hatte irgendwie dieses Gefühl, glaube ich, einfach in mir sehr stark, dass ich so plötzlich realisiert habe, so, wo gehöre ich eigentlich hin? Und darum geht es ja auch so ein bisschen in der Geschichte, dass er eigentlich so auf die Welt geschmissen wird. Sofort. Ja,
ja, und er ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Fauxpas. Mhm. Ja, vielleicht sagst du mal was zu dieser Figur Fauxpas.
Ja, also Fauxpas ist 23 Jahre alt und ist halt dumm wie ein Baby und weiß eigentlich gar nichts, so wie ein Neugeborener. Aber er kann sprechen und er kann verstehen, die Sprache. Und er wacht eines Tages auf und weiß nicht so richtig, wo er hingehört oder wo er eigentlich herkommt. Und deswegen fängt er an, loszulaufen und Antworten zu finden und trifft Menschen, die ihm alle ihre Ratschläge an den Kopf klatschen und er erstmal alles aufnimmt, aber nicht so richtig auch darauf reagieren kann, eigentlich auch nichts versteht, aber zumindest sich alles sehr ehrlich anhört. So.
Ein Tool, was ihm ja zur Seite gestellt wird von vornherein, ist dieses Handy oder so ein Computer, Siris. Ja, jetzt mal abgesehen davon, was er davon hat dann letztlich, wie geht das zusammen? Also es ist ein relativ dummer Mensch, der umherirrt und irgendwie sich einsam fühlt und eben ständig dabei, bis der Saft ausgeht, ist eben dieses Gerät. Was für eine Idee oder vielleicht auch was für eine Parallele zu diesem Leben, was du in der Realität irgendwie beobachtest oder an dir selber fährt, hattest?
Ja, also das Handy ist halt, also dieses Telefon ist halt sein einziger Bezug eigentlich, sein einziger Freund und ist aber gleichzeitig auch so der ihm eigentlich alles, also er, das Handy ist wirklich das, was ihm erklärt, was er fragt. Alle anderen geben ihm so irgendwelche Antworten, die sie sich so zusammenreimen, die so für sie irgendwelchen Sinn machen, wo die sie sich so angeeignet haben, erlebt haben. Und dieses Handy gibt halt so ganz klare Antworten auf den Punkt, was eigentlich die Wörter bedeuten, die er sagt oder was er eigentlich, was er verstehen sollte. Aber es ist halt so komisch, weil es irgendwie eigentlich total rational ist, alles, was sie sagen. Also das sind ja zwei Siris. Aber es ist total rational, was sie sagen, aber eigentlich auch total philosophisch auf eine Art und Weise, was sie da immer für komische Gedanken aufmachen, wenn sie zum Beispiel jetzt übers Plaudern reden oder sowas, was ja eigentlich ein total so gängiger Satz oder ein gängiges Wort ist. Und dann fangen sie so an, dass so Beziehungen entstehen können und fängt so an, so Räume aufzumachen und so einer ganz banalen Erklärung eigentlich. Und ja, ist halt so seine kleine Starthilfe.
Vielleicht würde ich nochmal später auf die Figuren im Einzelnen so zu sprechen kommen. Aber du hast ja den Text auch selbst geschrieben, nicht wahr? Und mich würde interessieren, hast jetzt schon ein bisschen über deine wirre Jugend erzählt, aber trotzdem eher so von der Herangehensweise. Also musstet ihr ein Hörspiel machen? Hattest du einfach Lust, ein Hörspiel zu machen? Und dann auch, wie es zu dieser Thematik kam, also ja, einfach so dieser Prozess, das aufs Thema kommen und dann auch diesen Text verfassen, wie lief der bei dir ab?
Ja, also ich glaube, wie viele Leute, die Hörspiele machen, habe ich auch immer schon gerne Hörspiele gehört eigentlich immer drei Fragezeichen. Aber dann so später auch so Felix Kubin und Mariola Brilowska und Jens Rachut. Und die haben mir dann so auch Mut gegeben, so einen Scheiß zu machen, weil ich eigentlich schon immer geschrieben habe und früher eigentlich auch am Theater eher so Sachen gemacht habe. Und dann hatte ich irgendwie Lust, weil ich auch Musik gemacht habe, daraus ein Hörspiel zu machen. Und das war noch vor der Uni, also damit habe ich angefangen vor der Uni. Also es war eigentlich total aus freien Stücken, weil ich irgendwie einmal keine Ahnung, ich wollte irgendwie mal hören, wie es sich anhört, wenn andere Leute meine Gedanken sprechen und nicht immer nur ich. Und vielleicht auch diese, also ich habe dieses Hörspiel ja über mehrere Jahre eigentlich geschrieben, weil das sind alles so irgendwelche Sammlungen von Notizen, die ich mal gemacht habe, wenn ich irgendwo einsam in einem Garten saß oder deprimiert auf einem Wasserbecken, keine Ahnung, irgendwas. Irgendwo kamen die Gedanken her und es war irgendwie dann interessant, nach so einer Zeit irgendwann zu sagen, okay, jetzt mache ich dieses Hörspiel da draus und dann auch so einen Kreis von allem zu bilden und gleichzeitig auch so den Kreis da drin zu suchen irgendwie, also so einen Sinn an all diesen Gedanken. Und dann habe ich einfach, habe ich das einfach irgendwie versucht zusammen zu punchen, obwohl ich überhaupt gar keine Ahnung hatte erst.
Du meintest eben, die Texte sind über mehrere Jahre entstanden und es war jetzt nicht so ein Konzept und dann arbeitest du dich ab so an verschiedenen Punkten oder Handlungen, die eben in dieser Geschichte auftauchen sollen, sondern dass es so eine Melange ist aus vielen Dingen, die dir begegnet sind und wozu du dir dann eben textlich, die du eben aufgeschrieben hast. Also dann hattest du Textvorlagen und hast dir Sprecherinnen und Sprecher dazu überlegt. Haben die dann ein Skript in die Hand gedrückt bekommen oder wie war die Produktion dann? Ich bilde mir nämlich ein, dass der kleine Mozart stellenweise sehr frei sprechen durfte.
Nee, also ich habe es eigentlich, ich habe manchmal auch einfach frei gesprochen. Also zum Beispiel diese Anfangsszene, wo der Assistent so versucht, den Herrn Engler aufzuwecken, da habe ich einfach losgeplappert, da habe ich einfach improvisiert und mir vorgestellt, wie ich da vor diesem nervigen Typen stehe, der sich für was Besseres hält und man als Assistent immer hinterher, ich war auch lange Assistentin und wie man da immer hinterher sein, immer verständnisvoll und trotzdem lieb und bla 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 und immer der Lauch und so und war das dann irgendwie auch ganz richtig, glaube ich, weil das auch ein großer Teil ist und alle anderen haben eigentlich gelesen, außer Mozart, der mein kleiner Neffe ist, jetzt schon ein bisschen älter, 2 Jahre älter, 3 Jahre älter. Mit dem habe ich halt Spiele gespielt einfach.
Hast du Bock, über die einzelnen Figuren zu reden? Oder?
Können wir versuchen, ja.
Genau, also Grundsetting ist klar, es ist dieser Fauxpas auf die Welt geworfen und wacht in dieser Windel auf und fragt sich, wo er ist und was er soll. Und das war so die erste Stelle, die mich sehr aufhören hat lassen, war, als die Oma auf dem Fahrrad kommt und die übers T-Shirt sprechen. Und ja, die Oma sagt dann, ja, man braucht ein T-Shirt, das ist sehr praktisch. Mensch hat es aus Stoff gemacht, um sich zu wehren, zu schützen vor Kälte, vor Wind, vor Sonne, vor Scham. Und dann meint Fauxpas, ja, das klingt sehr interessant, dann bin ich ja mehr Mensch, wenn ich ein T-Shirt trage. Und dann sagt die Oma wiederum, ja, sicher, sicher, aber denk immer dran, für uns gibt es keine Kleidung, die uns das Leben rettet. Ich fand es irgendwie so schön, sich dann zu überlegen, also das T-Shirt, für was steht das eigentlich? Ja, das steht also klar für so einen Schutzmantel wahrscheinlich so um sich rum. Und die ist ja auch, diese Oma, so höre ich das, arg auf Praktikabilität bedacht. Also die sagt ja auch, man darf nicht träumen und so. Die kommt als allererstes in dem Hörstück. Hat das eine Bedeutung, dass sie am Anfang kommt? Und mit was in dieser Welt korrespondiert das, diese Oma auf dem Fahrrad?
Also ich glaube, es geht halt um das, also es geht schon erstmal um die erste Körperschicht quasi. Und die erste Körperschicht ist die Maske oder der Schutz, der Sichtschutz, den wir uns auch bauen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig für ihn gewesen, dass er das verstanden hat, dass die Menschen das auf zum Beispiel Kleidung übertragen, also ich meine jetzt nicht unbedingt nur so Mode oder sowas, sondern überhaupt sich auch zu wärmen oder sich wohlzufühlen. Und irgendwie, ich hatte einfach das Gefühl, dass er verstehen muss, weil eigentlich können wir ja auch alle nackt rumlaufen, das ist ja eigentlich egal. Und wenn man sich überhaupt erstmal vorstellt, also diese Sache mit dem Fahrrad ist sowieso schon so eine absurde Geschichte. Alles ist absurd. Auch, dass wir irgendwie Klamotten haben überhaupt, dass wir uns selber so geholfen haben und uns so Klamotten gebaut haben, wo unsere Arme perfekt reinpassen und Autos, wo unser Hintern perfekt drin sitzen kann und sie perfekt lange Arme, Längen haben, damit wir das Lenkrad anfassen können. Und alles ist, haben wir so auf unseren Körper irgendwie hingebaut, dass wir uns wohlfühlen und wir uns normal fühlen. Aber eigentlich ist es alles besonders und eigentlich könnte es auch alles weg sein. Und ich fand einfach das wichtig, dass er ein bisschen die Logik von einem T-Shirt versteht, so, weil eigentlich nicht selbstverständlich ist.
Und die Eidechse, die taucht ja ganz kurz auf, die ist ja völlig anders unterwegs.
Ja, also die zeigt ihm sozusagen, dass wenn man mit dem weinenden Auge ins Licht blinzelt oder blickt, dass Strahlen entstehen, die fast von der Lampe das Auge berühren und dass diese Verbindung zu dem Licht ihr Geheimnis ist quasi. Und ja, das ist halt so ein bisschen, sie ist halt so die Verführerin einfach. Sie verführt gerne. Und ja.
Und gleich auf das Verführerische folgt dann die Nonne, ne?
Genau, dann kommt die strenge Nonne. Gesprochen von meiner Schwester, die auch eine strenge Frau ist, aber keine Nonne. Nein, sie ist natürlich ganz lieb. Aber genau, dann kommt die Nonne, ja. Die wieder so ein bisschen, also so zack reinbringt, ne? Damit das nicht zu langweilig wird. Für Fuppa. Ja, ja, weil sie hat so ein Kinderheim und sie sucht halt jetzt, sie sucht ihre begabten Kinder und der Mozart ist abgehauen und sie hört ihm aber auch gar nicht zu. Aber sie ist zum Beispiel auch so eine richtige, also eben genauso wie ihr, so ihre Gestresstheit und sowas, ist sie genauso verrückt danach, diese ihre Heimat, nämlich diesen Ausschnitt aus diesem Buch, den sie ausgeschnitten hat, diese Prinzessin oder was, dass sie diese Erinnerung von dem Zuhause der Prinzessin bei sich trägt, also das ist ihr, sie muss das bei sich haben, auch richtig materiell, also und zusammengeknüllt, wenn man hört, sehr stark.
Den kleinen Mozart haben wir jetzt übersprungen, nachdem die Nonne sucht. Mich hat das tatsächlich berührt, weil man halt irgendwie hört, dass dieses Kind ganz authentisch erzählt, woher der Mensch kommt. Also ich gehe davon aus, dass dem diese Frage gestellt wurde.
Ja, also er wird gefragt, vor allem, was ein Kind ist. Und ja, und weil er auch ein Kind ist, bringt er alles durcheinander. Und er macht eigentlich den ganzen Kreislauf vom Leben. Und heute hat eine Freundin zu mir, ich hab zu ihr gesagt, ich weiß gar nicht mehr was, warum. Ich habe, glaube ich, gesagt, irgendwie, ich will nicht sterben oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, es war nicht dramatisch, es war einfach nur so. Und sie sagte, wir sterben, seitdem wir geboren sind. Und das ist eigentlich genau das auch, was er macht. Du wirst geboren und deswegen stirbst du. Und du stirbst, weil du geboren bist. Und sobald du geboren wirst, stirbst du auch. Das ist eigentlich lustig, dass sie das heute gesagt hat. Aber das hat auch, das ist, glaube ich, auch dann in seinem Kopf. Einfach.
Na, und auf diesem Weg zum Sterben sozusagen ist man halt dann auf der Suche nach einem Platz oder nach einer Heimat. Zumindest suggeriert das jetzt dieses Hörstück. Ich habe mich so gefragt, ist es nicht auch anders möglich? Also du zeigst ja dann durch dieses Hörspiel eigentlich, dass es ganz verschiedene, also es gibt diese Definition von Heimat, die Siris da irgendwie vorbetet, mit der er nichts anfangen kann. Das Kind, das dann beschreibt die Genese rückwärts, dass du irgendwann im Bauch eigentlich bist. So, also vielleicht ja, ist da irgendwie so ein Heimatsbegriff, irgendwie tatsächlich in einem Leib zu sein oder sowas. Das sind so viele verschiedene Herangehensweisen oder Beschreibungen von Heimat dabei in dem Stück. Also ist dein Umgang dann mit diesem Thema Heimat eben so dieses Aufzeigen von, das kann so alles sein oder was? Ja, alles ist es ja auch nicht.
Nee, aber ich glaube schon, dass es irgendwie, also es ist einfach etwas, was du selbst in dir kreierst und ich glaube, also das klingt zwar so banal und ich kann es auch irgendwie nicht richtig interessant erklären, vielleicht. Aber es ist wirklich Es ist überhaupt nicht wichtig, ob du in... Also du kannst dich in deiner Familie wohlfühlen und zu Hause, du kannst dich aber auch überhaupt nicht zu Hause fühlen. Und ich hätte mir gewünscht, dass durch dieses Hörspiel das vielleicht so ein bisschen, durch diese vielen Variationen auch so ein bisschen klar wird, dass es tausend Ideen gibt und dass jeder für sich seine eigene Idee von Heimat finden wird irgendwann. Und das ist einfach... auf keinen Fall was mit Deutschland zu tun hat oder sonst was. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man mit Lust auch daran geht. Und auch deswegen ist es ja auch so ein bisschen locker geschrieben alles und so, weil es auch meine Art ist, vielleicht dann damit umzugehen, mit so einem vielleicht eher schwierigeren Thema. Und ja.
Na, und der Raum, wo wir dann definitiv alle landen werden, also wenn wir uns nicht verbrennen, sondern erdbestatten lassen, ist halt dann Pachamama weg in den Untergrund. Und die Erde, gesprochen von Rahut, ist ja höchst unattraktiv.
Die Erde und vielleicht auch diese Idee, von, dass die Heimat ein Ort sein könnte auf der Erde, wird einfach durch diese Person Wattwurm wird einfach total verachtend und eklig und man hat gar keinen Bock mehr drauf, auf der Erde zu sein. Und die Erde ist auch voll angekackt und die hat auch überhaupt gar keinen Bock mehr auf die Menschen und hat den beschissensten Job überhaupt.
Dieser Wattwurm sagt dann, es gibt keine Heimat für dich, für niemanden. Die Welt, also ich kann einfach nicht mehr. Glaubst du, die Welt konnte irgendwann mal besser?
Wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, dass sie vor so in einiger Zeit ein bisschen besser konnte als jetzt. Als sie noch nicht so thematisiert war vielleicht auch. Aber da war sie auch kaputt eigentlich. Vielleicht weiß ich auch nicht. Also der Wattwurm ist auch voll das Ego. Der hat wahrscheinlich einfach Stress mit seiner Wattwurmerin oder so. Keine Ahnung. Geht aber auch um die Leute, ne? Also er sagt ja, ich habe keinen Bock mehr auf Leute, die mich anderen nach dem Weg fragen. Und es ist eben auch wieder darauf bezogen, dass er einfach, du kannst nicht irgendwie die Erde fragen oder so, was du richtig machen sollst. So. Er kann einfach nicht mehr, hat keinen Bock. So, Leute müssen es selbst machen.
Die Leute, die dann die verschiedenen Figuren gesprochen haben, wie fanden die das Stück?
Also ich glaube irgendwie nur so 4 Leute haben das sich jemals ganz angehört. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändern wird, wenn ich dann irgendwann diese E-Mail rausschicken kann, dass es im Radio zu hören ist. Und ich habe das Gefühl, die hatten richtig Bock. Weil es waren nicht alle Schauspieler oder so, das waren auch Freunde und Familie und sowas. Und man hat einfach gemerkt, dass die Texte gut zu denen gepasst haben, so irgendwie. Auch wenn ich die nicht unbedingt auf die zugeschnitten habe, aber sondern eher so dann genommen habe, was ich so verfügt habe. Und ich habe das ja auch alles so ganz spontan aufgenommen bei mir zu Hause. Ich habe so aus meinem alten Puppentheater und so einem pavillonartigen Gestell irgendwie mit Oma-Decken und sowas so eine kleine Hütte gebaut mit so einem Pups-Ventilator, damit man irgendwie atmen kann da drin. Und bei einem anderen Freund, also die Aufnahmen sind ja auch überall anders. Einmal haben wir unter der Decke, also zum Beispiel Fauxpas ganz oft unter der Decke irgendwo im Zimmer oder im Bett. Und die Oma haben wir teilweise in einem Raum, da haben wir den ganzen Raum mit so Bändern bespannt und da so Bettbezüge runterhängen lassen, damit so irgendwie den Raum verkleinert. Also es ist halt, es kann auch ganz viel einfach so, glaube ich, auch versucht, sich das irgendwie heimatlich zu machen, da zu sprechen und so zu zweit. Ja.
Naja, war dein erstes Hörspiel, sagst du so, ne?
Ja, absolut, erstes, ja.
Und wenn du, also du hast vorhin gemeint, 3 Jahre quasi hast du Texte geschrieben, ohne das jetzt Fixziel oder so summa summarum. Und plus Produktion und so weiter, also bis es jetzt quasi im Radio läuft und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Wie lange war der Prozess dann insgesamt?
Also es war quasi fertig vor 2 Jahren und ja. Es war quasi fertig vor 2 Jahren. Ach so, also ich habe, weiß auch nicht genau das Jahr, aber ich weiß, dass ich insgesamt so ungefähr 3 Jahre für alles gebraucht habe. Also 3 Jahre für schreiben. Also ich habe natürlich auch manchmal vielleicht ältere Sachen genommen, aber so ungefähr von drei Jahren habe ich so größere Texte genommen und dann habe ich eigentlich so in einem Jahr dann wirklich die Geschichte geschrieben und gesagt, jetzt mache ich ein Hörspiel. Also vorher habe ich einfach nur Texte geschrieben und dann ein Jahr lang gesagt, okay, jetzt mache ich das Hörspiel da draus und mache das fertig und nehme das auf und so. Und dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, bis ich dann mich getraut habe, das auch in der Öffentlichkeit Freunden und so Leuten zu zeigen, die mir dann geraten haben, ich soll das doch mal versuchen. So.
Und jetzt bist du zufrieden damit?
Ja, ich bin sehr zufrieden.
Und wenn jetzt Leute das gehört haben und das richtig gut fanden, wo gibt's Sachen von dir? Also vielleicht willst du noch ein bisschen Werbung machen.
Werbung, kommt in die HFBK. Nein, ich habe bei Soundcloud einen Channel, der heißt Würgegriff AG. Und da sind so auch Hörspiele und so Karaoke-Hörspiele, nenne ich die. Also ich schreibe so Texte und mache dazu so Atmosphären sozusagen. Also das, was eigentlich in diesen Texten passiert, wird hörbar, aber ohne Stimmen, sodass man mit seiner eigenen Stimme eigentlich ein Hörspiel machen kann und auch dadurch vielleicht ein bisschen tiefer reinrutscht in die Geschichte, hoffentlich. Und genau, und sonst erstmal noch am Bauen und vielleicht dann irgendwann mal im November eine Ausstellung in Berlin, aber ja, in der Povara, in der Philippistraße 6.
Ja, Serafina Schießer, vielen Dank für die Auskunft und das schöne Stück vor allem.